Es klang heute Morgen schon an. Wir befinden uns immer noch in der Themenreihe, mit der wir jetzt die letzten Wochen unterwegs sind, mit der Frage, wer ist eigentlich Gott? Welche Eigenschaften, welche Charaktermerkmale machen Gott aus? Was ist das Wesen Gottes? Zumindest soweit, wie wir es verstanden haben, soweit wie Gott es sich uns offenbart hat und soweit wir diese Offenbarung richtig eingeordnet haben. Alle Erkenntnis ist Stückwerk und wir sollten offen dafür bleiben, dass Gott uns immer noch überraschen darf. Aber einiges können wir wohl mit Sicherheit über Gott sagen, im Besonderen das, was Gott über sich selbst sagt. Tillmann hat uns da vor zwei Wochen schon mit reingenommen in diesen Moment auf dem Sinai, wenn Gott dem Mose die beiden Gesetzestafeln mit den 10 Geboten überreicht und an diese Überreichung der Gesetzestafeln eine Beschreibung seiner selbst knüpft. 2. Mose 34, Vers 6. Folgendes sagte Gott dort über sich selbst: Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Der erste Wesenszug, anhand dessen Gott sich hier vorstellt, ist barmherzig. Überrascht dich das? Wäre das jetzt so das Wesensmerkmal gewesen, das du als erstes genannt hättest, wenn dich jemand gefragt hätte, sag mir mal was über deinen Gott? Wäre das das Erste gewesen, was dir eingefallen wäre? Ich habe so, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, nee, für mich wäre das wahrscheinlich nicht so. Also heilig, gerecht, größer als unser Verstand, allmächtig, all das wären so Attribute gewesen, die ich wahrscheinlich als erstes genannt hätte. Aber Gott stellt sich hier als allererstes vor: Ich, der Herr, bin barmherzig. Das ist die Essenz des Wesens Gottes. Es ist schon dann auch spannend, wenn man sich einmal die Situation vorstellt, vor Augen führt, in der Gott das sagt. Ja, Gott hat nun dieses Volk Israel aus der Knechtschaft aus Ägypten befreit und möchte einen Bund mit ihnen schließen. Und um das zu besiegeln, überreicht Gott eben Mose diese 10 Gebote, um das Miteinander, also innerhalb des Volkes, zu klären, aber auch die Beziehung von Gott zu seinem Volk, um da dem einen Rahmen zu setzen. Und jetzt erhält Mose diese 2 Steintafeln, kommt vom Sinai wieder runter und sieht, das Volk ist schon, während Gott einen Bund mit ihm schließen möchte, dabei, andere Götter anzubeten. Und voller Wut zerbricht Mose die Steintafeln. Und man könnte jetzt auch sagen, gut, Chance verspielt, das war's. Aber Gott sagt, okay, dann machen wir einen neuen Termin aus. Mose kommt nochmal auf den Berg und Gott überreicht ihm diese Tafeln noch einmal neu. Genau, Gott hält fest an dieser Idee, den Bund mit seinem Volk zu schließen. Und dann beginnt Gott zu sprechen und sagt: Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Barmherzig ist das erste Wort, mit dem Gott sich hier vorstellt, nach genau dieser Situation mit seinem erwählten Volk. Wie passend eigentlich. Auch im restlichen Alten Testament erweist sich Gott immer wieder als der Barmherzige. Bereits in der Schöpfungsgeschichte wird das deutlich. Ja, wenn er die Ankündigung, dass der Mensch an dem Tag, an dem er von der Frucht des Baumes der Erkenntnis essen würde, sterben müsste, nicht umsetzt, sondern stattdessen stattet er die Menschen für ein Leben außerhalb des Paradieses mit Kleidern aus. Den Mörder Kain stellt Gott durch das Kainszeichen unter seinen Schutz. Die Begebenheit mit der Sintflut zielt darauf ab, deutlich zu machen, dass es solch eine Flut nicht noch einmal geben werde, weil Gott sich seiner Menschen erbarmt. Um an dieser Stelle nur einige Beispiele aus dem Alten Testament herauszugreifen. Ein ganz spannender Aspekt an dem Wort Barmherzigkeit ist die Tatsache, dass auf Hebräisch, das Alte Testament ist ursprünglich auf Hebräisch geschrieben worden, das Wort Barmherzigkeit den gleichen Stamm hat, die gleiche Wortwurzel wie das Wort Mutterleib. Vielleicht überrascht dich das. Wir müssen gleich mal gucken, wie wir das zusammenkriegen. Vielleicht aber auch nicht, wenn man an eine Mama denkt, die sich über ihr Kind erbarmt, die sich liebend und hingebungsvoll ihrem Kind widmet, die alle Hebel der Welt in Gang setzen würde, um ihr Kind versorgt zu wissen. Eltern, Mamas und Papas tun in der Regel alles, ganz instinktiv, um das Leben ihres Nachwuchses zu sichern. Und das geht über das nackte Überleben hinaus. Eltern wünschen sich viel mehr, dass ihre Kinder nicht nur überleben, sondern dass ihre Kinder gedeihen, dass ihr Leben zum Aufblühen kommt. Wie schwer muss es da für Eltern sein, wenn sie das ihren Kindern nicht ermöglichen können? Sei es aus finanziellen Gründen oder aufgrund einer aktuellen unsicheren Lebenslage. Miri hat dafür heute Morgen gebetet, dass auf globaler Ebene eingeschlossen. Aber auch in unserer Nachbarschaft, direkt vor unserer Tür, gibt es solche Situationen. Faszinierend ist nun, dass die Bibel dieses Wort Barmherzigkeit nutzt, um diese Wesenseigenschaft Gottes zu beschreiben. Ja, Gott selbst benutzt dieses Wort, um sich vorzustellen. Gott spricht an verschiedenen Stellen in der Bibel von sich als Mutter, besonders im Buch des alttestamentlichen Propheten Jesaja kommt dieses Motiv immer wieder vor. Beispielsweise Jesaja 49, Vers 15. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergisst, ich vergesse dich nicht. Oder Jesaja 66, wie einen Mann, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch. Dieses Bild greift auch Jesus auf, wenn er an das Volk Israel gewandt sagt, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aus Matthäus 23. Und bei Jesus müssen wir ohnehin ankommen, wenn wir uns der Frage nähern wollen, wie Gott denn nun ist. Denn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und so möchte ich heute Morgen gern zwei Begebenheiten beleuchten, in denen Jesus jeweils ein Gleichnis erzählt, eine Geschichte, um diese Wesenseigenschaft Gottes zu verdeutlichen. Die erste Begebenheit ist zu finden in Matthäus 20. Miri hat uns dieses Gleichnis Jesu vorhin bereits vorgelesen. Ihr seid schon voll drin im Thema. Es geht um die Arbeiter im Weinberg. Und ich finde dies einen ganz wunderbaren Text, an dem Gottes Barmherzigkeit deutlich wird. Die Weinlese steht an in diesem Gleichnis. Weinlese beginnt in Israel, hat meine Recherche ergeben, im Juli und geht bis in den September. Wo genau wir uns jetzt in der Geschichte befinden zwischen Juli und September, ist nicht ganz klar. Aber diese fast schon leicht verzweifelnd anmutende Aktion des Weinbauern, noch mal rauszugehen und immer mehr Arbeiter doch noch ranzuholen, um die Ernte einzubringen, um die Trauben einzubringen, zeigt uns, dass es vermutlich aufs Ende der Weinlese hingeht. Also wir sind vielleicht doch eher bereits weiter im September zum Ende der Weinlese. Das wird gleich noch relevant. Jetzt ganz kurz noch zu den Uhrzeiten, die genannt werden. Um die x-te Stunde heißt es da ja immer wieder. Tagesbeginn ist in dieser Zeitrechnung um 6 Uhr morgens. Und es heißt, früh am Morgen starten die ersten Arbeiter. Mit ihnen einigt sich der Weinbauer auf einen Denar. Das war so der übliche Tageslohn für einen Arbeiter, den man vermutlich brauchte, um eine Kleinfamilie zu versorgen. Und um die dritte Stunde geht der Gutsbesitzer nun das zweite Mal hinaus, um Arbeiter anzuwerben. Um die dritte Stunde ist nun also 9 Uhr morgens. Da merkt der Gutsbesitzer, hui, ist ja doch ganz schön viel zu tun noch. Ich brauche dringend noch mal, muss noch mehr Leute ranholen. Um die sechste Stunde, 12 Uhr, und um die neunte Stunde, 15 Uhr, noch mal das Gleiche. Wieder geht er los, holt noch mehr Leute. Um die elfte Stunde, richtig, 17 Uhr, geht er nochmals los, um Arbeiter in seinen Weinberg zu holen. Vers 6, als er um die elfte Stunde nochmal hinausging, traf er wieder einige, die dort standen. Er sagte ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Und sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Es ist die elfte Stunde, es ist 17 Uhr. Wenn wir uns tatsächlich im September befinden, dann geht um 18.30 Uhr in Israel die Sonne unter. Und wenn es dunkel ist, gibt es auf dem Feld, im Weinberg keine Arbeit mehr. Da kann man nichts sehen, da brauchst du nicht mehr hingehen, da gibt es nichts zu tun. Und doch stehen diese Männer immer noch dort, auf dem Marktplatz, den ganzen Tag bereits. Und hoffen, dass doch noch jemand kommt und sie mitnimmt, ihnen Arbeit gibt, eine befriedigende Beschäftigung, ihrem Alltag damit Sinn und Würde verleiht, sie ehrt, indem er ihnen eine Aufgabe anvertraut und sie schließlich mit einem angemessenen Lohn bezahlt. Mit einem Lohn, mit dem sie sich selbst und ihre Familien ernähren können. Durch den ihr Überleben gesichert ist. Und so warten sie auf dem Marktplatz. Und müssen mit ansehen, wie andere Arbeitgeber kommen und Leute mitnehmen. Andere, aber nicht sie. Und Jesus sagt das hier nicht explizit im Gleichnis, aber es gibt uns doch eine Ahnung von dem, wer diese Menschen waren, die da um die elfte Stunde noch angeheuert werden. Nämlich sicher nicht die Crème de la Crème derer, die dort ihre Arbeitskraft anboten. Und Jesus lässt den Gutsbesitzer fragen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Und sie antworten ihm, niemand hat uns angeworben. Ja, wir wollten ja. Wir sind bereit. Von Stunde 1 heute Morgen ganz früh stehen wir hier. Aber niemand wollte uns. Wir sind die Übriggebliebenen, die Aussortierten, die Abgelehnten, diejenigen, denen es nicht möglich ist, für das eigene Überleben und das der Familie zu sorgen. Wir sind die Alten, die Schwachen, die Kranken, die Gelähmten, diejenigen, denen man es nicht zutraut, diejenigen, die in den Augen eines Arbeitgebers den Tageslohn nicht wert sind. Und der Gutsbesitzer sagt zu ihnen: Geht in meinen Weinberg. Und sie werden sicherlich verwundert gewesen sein: Was, jetzt noch? Und doch gleichzeitig sicher auch froh und dankbar. Am Abend eben nicht ganz unverrichteter Dinge nach Hause gehen zu müssen. Nicht wieder solch einen Tag zu haben, an dem sie mit offener Ablehnung umgehen müssen und wieder kein Geld nach Hause bringen. Wie, was, jetzt noch? Es ist bereits 17 Uhr, noch anderthalb Stunden bis Sonnenuntergang. Und bis sie erstmal im Weinberg ankommen und dort in die Arbeit eingewiesen werden, haben sie vermutlich nicht mehr eine ganze Stunde Sonnenlicht zum Arbeiten. Aber immerhin, denken sie womöglich, besser als nichts. Und jetzt kommt das große Finale dieses Gleichnisses, das Jesus erzählt. Der Plot-Twist, das, womit seine Hörer nicht gerechnet haben. Nämlich am Abend ruft der Gutsbesitzer alle Arbeiter zu sich und zahlt ihnen die gleiche Summe aus. Die Summe, die er morgens mit den Ersten abgemacht hatte, die nun circa 10-11 Stunden in seinem Weinberg gearbeitet hatten, sie erhalten das Gleiche wie diejenigen, die noch eine knappe Stunde mit dabei waren. Und das Erleben und die Gefühlswelt dieser Ersten, die seit frühmorgens da sind, das müssen wir uns, glaube ich, mal in einer anderen Predigt anschauen. Das können wir jetzt nicht ausschöpfend besprechen. Ist auf jeden Fall auch noch mal ein Gedanken wert. Aber diese anderen, diese Letzten, was wurde ihnen doch für einen Wert zugesprochen durch den Gutsbesitzer? Und was für eine Wertschätzung erhalten sie? Und zwar nicht durch Almosen, sondern durch ihre Arbeit, die sie selbst getan haben, auch wenn sie nicht zu den fittesten und begehrtesten Arbeitern gehören. Mit was für einer Liebe und was für einer Barmherzigkeit ist dieser Gutsbesitzer ihnen begegnet? Er versorgt sie mit dem, was sie brauchen, auch wenn andere sie schon abgeschrieben und aussortiert hatten. Und er nimmt sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten und ihrer Ressourcen wahr. Sie sind womöglich eben krank, alt, schaffen nicht mehr als eine Stunde Arbeit. Und sie erhalten doch den vollen Tageslohn. Und nicht nur sie selbst sind versorgt, sondern ihr direktes soziales Umfeld, ihre Familie ebenso. Das ist Barmherzigkeit. Und Jesus sagt, das ist die Logik des Himmelreichs. So läuft es in Gottes Welt. Das entspricht dem Wesen Gottes. Dort in Gottes Welt herrscht Barmherzigkeit über Leistungsabfrage. Und die Schwachen sind gesehen und werden versorgt und kommen nicht unter die Räder. Gott nimmt sich ihrer an wie eine Mutter dem eigenen Baby, das erstmal keine Vorleistung bringen muss und sich ihre Liebe nicht verdienen muss. Es ist geliebt, weil es da ist. Fertig. Darüber hinaus sind die Trauben für den Wein, die hier geerntet werden, in der Bibel ein Bild von Fülle, von Freude. Wein ist fester Bestandteil von Festivitäten. Keine Feier ohne Wein. Die Arbeiter ernten hier, also bildlich gesprochen, die Fülle. Und vielleicht hast du dich in der Beschreibung bei diesen Arbeitern wiedergefunden. Vielleicht kennst du das Gefühl, auf eine Art aussortiert zu sein, abgelehnt, aus welchen Gründen auch immer, bangend um deine Existenz, um deinen Wert, um dein würdevolles Menschsein. Dann lass dich von Gott in seiner Barmherzigkeit einhüllen. Wir sind die von Gott geliebten Kinder. Wie eine Mutter hält Gott uns im Arm, wischt die Tränen ab und versichert uns unseren Wert, egal was andere sagen. Nun das zweite Gleichnis, das ich angekündigt hatte. Wie kann man eine Predigt über Barmherzigkeit halten, ohne über den barmherzigen Samariter zu sprechen? Viele von uns kennen die Geschichte bestimmt. Ein weiteres Gleichnis, das Jesus erzählt, um diese Wesenseigenschaft Gottes, Barmherzigkeit, deutlich zu machen. Und Jesus erzählt das Gleichnis als Antwort auf die Frage eines Schriftgelehrten. Aus Lukas 10, Abvers 25. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Und an der Stelle beginnt Jesus nun die Geschichte zu erzählen. Ein Mann wird auf der Reise überfallen, ausgeraubt und übel zugerichtet. Ein Priester und ein Levit, gläubige und gottesfürchtige Männer, kommen an ihm vorbei, tun jedoch nichts, sondern gehen schnell vorüber. Als drittes kommt ein Samariter, und für uns ist dieser Begriff so positiv besetzt, aus genau dieser Geschichte, aber für die Zuhörer Jesu zu der Zeit müssen sich die Nackenhaare aufgestellt haben. Ein Samariter, ein Fremder, jemand mit einem anderen Glauben, aus einer anderen Kultur, nicht kultisch rein im jüdischen Verständnis. Und wieder ereignet sich an dieser Stelle das Nicht-Geahnte, ja, der Plot-Twist, womit die Zuhörenden nicht gerechnet hatten. Genau dieser Fremde nimmt sich des verletzten Mannes an. Kleiner Seitenkommentar: In Jesu Gleichnissen sind oft die gesellschaftlich Abgelehnten am Ende die Helden. Lohnt sich vielleicht auch noch mal tiefer da reinzuschauen, das ist eine spannende Sache. Dieser Fremde versorgt nun seine Wunden, scheint absolut keine Berührungsängste zu haben, hebt den Verletzten auf sein eigenes Reittier, Esel vielleicht, bringt ihn zu einer Herberge und zahlt dem Wirt dort 2 Denare. Ja, wir wissen nun, dass das bereits, dass das zwei volle Tageslöhne sind, mit dem eine Kleinfamilie versorgt werden kann, also nicht gerade wenig Geld. Genau, damit der Wirt den verletzten Mann versorgen möge. Und er verspricht, gegebenenfalls noch mehr Geld zu bringen, sollte das nicht reichen. So, Ende der Erzählung. Und dann wendet sich Jesus seinem Gesprächspartner wieder zu und fragt ihn, wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Und der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle du genauso. Und hier klingt das Wort aus Hosea, einem alttestamentlichen Propheten, an, dass Gott zu seinem Volk spricht. Hosea 6, Vers 6. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Der Priester und der Levit aus dem Gleichnis Jesu, die vorübergegangen sind, die haben sich kultisch reingehalten, indem sie den blutenden Mann nicht berührt haben. Denn in ihrem Verständnis geschieht in der Berührung von Blut eine Verunreinigung. Und auch die Opfer, die Gott hier in dem Hosea-Text anspricht, dienen dazu, mich selbst vor Gott reinzuhalten oder meine Reinheit vor Gott wiederherzustellen. Zu schauen, dass ich vor Gott in Ordnung bin. Aber Gott sagt hier in diesem Vers in Hosea, und Jesus sagt es im Gleichnis auch, dass für Gott die Barmherzigkeit noch darüber steht. Es geht nicht darum, wie ich mich selbst reinhalten kann, sondern es geht um die Hinwendung zu meinem Nächsten, zu meinen Mitmenschen. Es geht nicht nur um mich und meinen persönlichen Glauben. Meine persönliche Beziehung zu Gott, sondern darum, was mein Gegenüber gerade gebrauchen könnte. Wie kann ich meinem Gegenüber, einem Fremden oder möglicherweise sogar meinem Feind, etwas Gutes tun? Was ist für die andere Person gerade nützlich? Wie kann ich ihr dienen? Und das ist so kontraintuitiv. Es ist einfach nicht das, wie ich selbstverständlicherweise handeln würde. Und spannend ist auch, Jesus wird hier von dem Gesetzeslehrer gefragt, was es braucht, um das ewige Leben zu erhalten. Und das ist die Antwort, die Jesus ihm gibt. Für Jesus ist das mit der Barmherzigkeit also kein nice to have, kein, ja, wenn du noch Zeit hast, dann machst du das auch noch, aber schaust du mal, ob es reinpasst. Nein, es ist Teil des Programms für Menschen, die zu Gott gehören. In dem Moment, wenn der Gesetzeslehrer versteht oder ein Stück mehr versteht, wie gelebte Barmherzigkeit aussehen kann, gibt Jesus ihm den schlichten Handlungsauftrag: Geh und handle du genauso. Es scheint also ein sowohl als auch zu sein, wie wir in dem Gleichnis mit den Arbeitern im Weinberg gesehen haben, bist du zunächst ein geliebtes Kind Gottes. Und aus der Liebe und der Barmherzigkeit, die du erfährst, bist du berufen, auch andere daran teilhaben zu lassen, wie wir es beim barmherzigen Samariter gesehen haben. Was diese Gedanken jetzt für dich persönlich bedeuten, wie gelebte Barmherzigkeit in deinem Leben, in deinem Alltag aussehen kann, ist jetzt quasi deine Hausaufgabe, wenn du sie nehmen möchtest, mitzunehmen und herauszufinden, beziehungsweise den Geist Gottes zu bitten, es dir aufzuzeigen. Und da gibt es sicher ganz unterschiedliche Stellen, an denen wir stehen. Wenn du Gottes Liebe und Barmherzigkeit zurzeit nicht erlebst oder nicht das Gefühl hast, da voll eingewickelt zu sein, dann ist es im Moment für dich vielleicht dran, das Neue zu suchen. Die intensive Begegnung mit Gott neu zu suchen. Dann möchte ich dich ermutigen, mach dich auf den Weg. Vielleicht lebst du aber auch so in diesem geborgenen Mutterschoß Gottes, fühlst dich da gehalten und getragen, dass es für dich an der Zeit sein könnte, die Barmherzigkeit, wie sie Gott entspricht, in diese Welt zu bringen. Eben weil du dich als geliebtes Kind Gottes weißt und du Barmherzigkeit erlebst. Denn aus der Beziehung zu Gott heraus sind wir eingeladen, Gott darin nachzueifern. Die mütterliche Fürsorge geschieht an dem Kind, aber das Kind bleibt darin nicht passiv. Es baut sich eine wechselseitige Beziehung zwischen Elternteil und Kind auf, die Grundlage für einen Großteil aller weiterer emotionaler Kompetenz des Kindes im Leben ist. Vielleicht gibt es jemanden, dem du diese Woche zum Elternteil werden kannst. Dabei ist es egal, wie alt du bist und wie alt das Gegenüber ist. Es geht hier um eine barmherzige Herzenshaltung. Vielleicht berührt dich jemandes Not in der nächsten Zeit. Vielleicht lässt du dich einladen, an dem Schmerz dieser Person teilzunehmen und vielleicht auch an dessen Linderung. Vielleicht gehst du ein Stück Weg mit jemandem diese Woche mit, auch wenn es ein Umweg für dich ist. Vielleicht wirst du diese Woche jemandem zur Mutter, zum Vater. Und schließen möchte ich mit Psalm 131, ein Vers Davids. Herr, mein Herz ist nicht stolz und meine Augen schauen nicht auf andere herab. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die zu groß oder zu wunderbar für mich sind. Ich bin ganz still und geborgen, so wie ein Kind bei seiner Mutter. Ja, wie ein Kind, so ist meine Seele in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. O Herr, wie wunderbar ist das. Du erbarmst dich immer wieder über uns. Immer wieder wirst du uns zur Mutter, hältst uns in deinem Arm. Bei dir sind wir geborgen, geschützt, geliebt. Ja, ich bete so, dass wir das heute und in den nächsten Tagen nochmal so ganz bewusst erleben. Dein versorgendes und dein barmherziges Wesen so ganz bewusst wahrnehmen, Herr. Und ich bete, dass, wo uns das möglich ist, dass wir anderen auf diese Art und Weise begegnen. Dass wir andere an dieser Barmherzigkeit teilhaben lassen. Dass wir das, was wir ja, bei dir erleben, weitergeben. Schenk du uns dafür deine Augen, dass wir Not sehen. Und ja, dass wir gehen und bereit sind. Danke, Herr. Amen.